Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Jessica Sturmberg. Guten Abend. Spanien ist der alte und neue Handball-Europameister. Es war ein enges Spiel gegen Kroatien. Mehr dazu später in dieser Sendung. Zuerst schauen wir auf den 19. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga mit den beiden Sonntagspartien. Tennis, Wintersport wird uns beschäftigen. Dann gehen wir der Frage nach, was macht es mit jungen Sportlern, wenn sie schon früh auf die ganz große Sportbühne geschickt werden? Das fragen wir anlässlich der Überlegungen in der deutschen Fußballliga, die Altersgrenze in der Bundesliga herabzusetzen. Die Erinnerung an den Holocaust beschäftigt uns in einem kleinen Schwerpunkt und das und alles, was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten. Mit Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf spielen an diesem Sonntag in der Bundesliga zwei Mannschaften, bei denen es immer enger wird im Kampf um den Klassenerhalt. Im Abendspiel steht es gerade zwischen Leverkusen und Düsseldorf 1:0, also die Leverkusener führen derzeit. Die Bremer hatten zuvor im Nachmittagsspiel 1899 Hoffenheim zu Gast und dachten sich eigentlich viel vorgenommen, aber Henry Vogt.
Werders Situation in der Fußball-Bundesliga bleibt extrem kritisch und der Abstiegskampf rückt keinen Zentimeter von der Stelle und hat sich im Gegenteil mit dem 0:3 gegen die TSG Hoffenheim sogar nochmals verstärkt. Die Bremer konnten sich auch im 7. Spiel in Serie vor eigenem Publikum nicht durchsetzen. Ein Eigentor von Davy Klaassen leitet in der 65. Minute das Bremer Debakel ein. Klug spielende Hoffenheimer erhöhten dann durch Baumgartner und Adamian auf 3:0.
Und jener Christoph Baumgartner sagte nach dem 3:0 Sieg aus seiner Sicht.
Ja, ich glaube, am Ende war das 3:0 vielleicht eine Spur zu hoch. Nichtsdestotrotz bin ich schon der Meinung, dass es ein verdienter Sieg war. Wichtig war natürlich für uns, die Null zu halten, kompakt zu stehen. Das haben wir geschafft und dann ja, haben wir immer die Qualität, dass wir das eine oder andere vorne machen.
Soweit erstmal der Blick auf den Fußball. Die US-Amerikanerin Corey Kokogoff war bei den Tennis Australian Open bisher die Spielerin, die besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Mit ihren erst 15 Jahren besiegte sie Titelverteidiger Naomi Osaka in der dritten Runde. Sie gilt als das Wunderkind. Aber heute wuchsen auch bei ihr nicht die Bäume in den Himmel. Aus Melbourne, Thomas Perlebach.
Es war schon irgendwie komisch. Da spielen zwei junge Amerikanerinnen in Australien und fast alle sind für Coco Gauff und nur ganz, ganz wenige für Sophia Kennen. Coco, das gerade mal 15 Jahre alte Supertalent aus Florida, hat sich wie im vergangenen Jahr in Wimbledon auch hier in die Herzen der Fans gespielt, die sie lautstark unterstützten. Trotzdem hat es für sie gegen Sophia Kennen am Ende nicht gereicht. Die auch erst 21-Jährige gewann letztlich glatt gegen Coco, hatte das Ganze drumherum erfolgreich ausgeblendet und war heilfroh, dieses Match überstanden zu haben.
Ich try to take it like any other match. All respect to her, she played a great match, but yeah, it just means a lot to me. I'm so happy to be through to the next round.
Trotz der am Ende deutlichen Pleite hatte aber auch Coco Gauff ihren Spaß gehabt, auch wenn sie natürlich enttäuscht war.
Yeah, I had a lot of fun. The crowd was really rooting for me and disappointed I lost, obviously.
Weitergekommen ist auch die Nummer 1 der Welt, Esparti, die im Viertelfinale auf Petra Kvitova treffen wird. Bei den Herren zieht Topfavorit Novak Djokovic weiterhin einsam seine Kreise, besiegt der Argentiniens Diego Schwartzmann glatt in 3 Sätzen. Nicht zu stoppen ist auch Roger Federer, der hier zum insgesamt 15. Mal das Viertelfinale erreicht hat.
Thomas Perledach vom 7. Turniertag in Melbourne. Jetzt kommen wir zum Wintersport und da schauen wir als allererstes auf den Ort, der mit seiner Tradition und dem Jubiläum an diesem Wochenende herausstach. Kitzbühel und das 80. Hahnenkammrennen. Bei der Abfahrt gestern war Romet Baumann auf Platz 7 der beste Deutsche beim Sieg des Österreichers Matthias Mayer. Das heutige Slalomrennen auf dem legendären Ganzlernhang gewann der Schweizer Daniel Jule vor Marco Schwarz aus Österreich und Clément Noël aus Frankreich. Keine deutschen Rennläufer auf dem Podest. Die Hoffnungen der Deutschen erfüllten sich nicht. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem ARD-Reporter André Siems gesprochen.
Nee, leider nicht. Josef Ferstl, der Vorjahressieger im Super-G, da haben wir natürlich gehofft, dass er nochmal an alte Leistungen anknüpfen kann. Aber nach seiner Daumenverletzung braucht er einfach noch ein bisschen, hat Trainingsrückstand und betont ja auch immer, dass man ihm diese Zeit geben muss. Das tun wir auch. Klar, im Abfahrtsrennen haben wir uns ein bisschen mehr erwartet von Thomas Dresen, der Sieger von 2018. Auch nicht so richtig gut reingekommen, ausgerechnet hier auf der Streif, die er so gerne hat. Nur ein durchschnittliches Rennen für ihn. Aber toll wiederum Romet Baumann als Siebter. Das ist ein eines das Weltcup-Ergebnis in diesem Winter und auch Andi Sander als Elfter haben da ganz gute Ergebnisse gezeigt. Ja, und im Slalom wäre heute eine Überraschung drin gewesen. Anton Tremmel, Siebter nach dem ersten Durchgang und auch Linus Strasser in aussichtsreicher Position. Zweiter Durchgang lief da nicht mehr ganz so gut. Bester Deutscher war Sebastian Holzmann am Ende als 17. Das ist halt alles Durchschnitt.
Was war denn da bei Anton Tremmel los? Also er lag so aussichtsreich vor dem zweiten Durchlauf und dann hat er aber nicht mehr so den Mut gehabt oder was war da los?
Er hat natürlich auch gesehen, dass vor ihm einige ausgeschieden sind. Den zweiten Durchgang hat ein Schweizer gesteckt und der hat das Rennen sehr breit gesteckt. Also du musstest da weite Kurven stark carven und trotzdem immer wieder versuchen, den Ski freizugeben, dass du nicht zu viel Zeit verlierst, wenn du dann an den Toren dran bist. Und das hat ihm nicht so richtig gepasst. Das ist ja auch ein sehr schwieriger Hang eigentlich. Und dann dachte er sich, naja, einfach mal vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen und gucken, dass ich da eher sauber durchkomme. Hat er dann auch gemacht, aber der Rückstand war dann viel zu groß. Das sind alles so Erfahrungswerte. Er ist ja erst 25 Jahre alt, da braucht er noch ein bisschen und dann weiß er ganz genau, es geht bei der heutigen Elite, die da mitfährt, halt einfach nur, indem du zwei Rennen komplett runterhaust, ansonsten hast du keine Chance.
Das Interessante gestern bei der Abfahrt, Rommel Baumann, Sie hatten es schon erwähnt, ist am Ende Siebter geworden als bester Deutscher. Letztes Jahr war er noch Österreicher. Wie wurde sein Rennen denn atmosphärisch begleitet?
Naja, einige haben natürlich schon applaudiert. Der Stadionsprecher hat ihn da richtig runtergepeitscht im positiven Sinne und im Zielrang gab es dann schon viel Applaus für ihn. Nicht schön war es beim Einfahren, denn es ist ja tatsächlich so, 40.000 Fans sind an der Strecke und unten im Zielbereich auch. Aber die sehen natürlich auch die Athleten, wenn sie sich einfahren, wenn sie runterrutschen, um sich nochmal die Schlüsselstellen anzuschauen. Und dann ist er als Judas beschimpft worden. Das war fast noch das Schönste, mehr oder weniger. Er hat dann auch versucht, das auszublenden, ging eher auf die Fans, die ihn angefeuert haben, später ein und hat gesagt, er freut sich immer noch, er ist ja lang genug für den ÖSV, für den österreichischen Skiverband gefahren. Aber gerade diese Beleidigungen teilweise am Streckenrand, das war schon erschreckend, zeigt aber auch unsere heutige Gesellschaft. Social Media, auch da zieht man immer wieder vom Leder, da kann man das anonym machen und wenn man dann hier ist und schon 4, 5 Bier drin hat, auch dann wird die Zunge halt lose und das scheint leider inzwischen gang und gäbe zu sein.
Sagt André Siems aus Kitzbühel, wo auch die Leitung heute nicht die beste war. Beim Super-G der Frauen im bulgarischen Bansko lief es ebenfalls nicht wie erhofft. Viktoria Rebensburg kam auf Rang 12, 1/3 Sekunden fehlten ihr auf die Siegerin Michaela Schifrin aus den USA, die ihren 66. Weltcupsieg holte. 3 Wochen sind es noch bis zur jährlichen Biathlon-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Antholz stattfindet. Und während die Frauen bisher nicht ihre Form gefunden haben, läuft es bei den Männern gut. Von den beiden Massenstartrennen zum Ende des Weltcups in Pokljuka berichtet Thomas Kunze.
Das Massenstartrennen der Männer nahm ganz am Ende einen ungewöhnlichen, einen spektakulären Verlauf. Benedikt Doll kontrollierte auf den letzten Kilometern die Topstars Johannes Thingnes Bø aus Norwegen und Martin Foucault aus Frankreich. Und auch im Zielsprint war Doll überraschend stärker als die beiden. Der Lohn war Rang 2 hinter dem souveränen Sieger Quentin Fillon-Maillet aus Frankreich.
Es hat sich ganz klar auf der Strecke rauskristallisiert, dass in der ersten Hälfte meine Ski nicht so toll sind. Aber dann diesen ganz steilen Schnapper und das Schlussstück sind meine Ski sehr gut. Und das habe ich dann genutzt, habe gesagt, ich muss dranbleiben und da dann angreifen. Mein Plan ging auf. Und der Zieleinlauf, da braucht man nicht so die Sprintfähigkeiten, das liegt mir auch.
Weil die Zielgerade auf der Pokljuka bergab geht und Doll auf gutem Material den Schwung mitnehmen konnte. Grundstein für diesen zweiten Platz allerdings war die sehr gute Schießleistung. Doll räumte 19 von 20 Scheiben ab. Deutlich schlechter war danach die Quote bei Dennis Herrmann, die 5 Strafrunden drehen musste und so keine Chance auf eine gute Platzierung hatte. Über die 12,5 Kilometer wurde sie am Ende nur 15. Über den Sieg freute sich Hanna Öberg aus Schweden.
In Zakopane beim Weltcup der Skispringer kämpfte Stefan Laie um seinen ersten Weltcup-Sieg. Nach dem ersten Durchgang lag er noch aussichtsreich auf dem zweiten Platz. Volker Hirt.
Es hat nicht ganz gereicht fürs Podium. Platz 4 und 5 für Stefan Laie und Karl Geiger. Das ist allerdings ein hervorragendes Ergebnis. Hinter 2 Polen und einem Österreicher, Kamil Stoch, siegte vor Stefan Kraft und David Kubacki. Ein polnischer Sieg, enthusiastisch gefeiert von 30.000 Fans. Karl Geiger war als Träger des gelben Trikots nie gefährdet. Sein Vorsprung in der Weltcup-Gesamtwertung ist nur ein wenig geschmolzen. Hinter Laie und Geiger zeigten auch Konstantin Schmid als Elfter und Markus Eisenbichler auf Rang 12 aufsteigen. Form. Platz 4 und 5 waren auch die Ausbeute von Juliane Seifert und Katharina Althaus beim Weltcupspringen der Frauen im rumänischen Rasnov.
Und jetzt kommen wir zum Weltcup der nordischen Skisportler in Oberstdorf, wo im kommenden Jahr die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. So eine Heim-WM ist natürlich ein Höhepunkt in der Karriere von Athleten. Im deutschen Team gibt es neben der Vorfreude darauf aber auch noch ein paar Baustellen. Erich Wartusch.
Für die vorderen Plätze hat es nicht gereicht. Die deutschen nordischen Kombinierer brachten vom Springen größtenteils zu großen Rückstand mit. Im Langlauf verbesserte sich Fabian Riesle immerhin noch von Platz 16 auf 5. Manuel Feist wurde 9. Ganz vorne, wie so häufig in dieser Saison, Jarl Magnus Rieber. Der Norweger hängte am letzten Anstieg seine beiden verbliebenen Kontrahenten, den Teamkollegen Jens Lyros Oftebro und den Österreicher Franz Josef Real, spielerisch ab. Nicht viel mitzureden hatten die Deutschen im Langlaufsprint im klassischen Stil. Nur zwei erreichten überhaupt das Viertelfinale. Beide scheiterten dort. Die Oberstdorfer Lokalmatadorin Laura Gimler und zum ersten Mal in den Weltcup-Punkten der Dresdner Richard Leupold. Schnellste bei den Damen, die Russin Natalia Nepreajeva. Bei den Herren zog wieder einmal Johannes Høsflot Klæbo aus Norwegen allen anderen davon.
Die Bobbahn am Königssee ist für Johannes Lochner bisher sowas wie eine sichere Bank. Auf seiner Heimbahn hatte er noch nicht verloren, aber heute musste er sich knapp geschlagen geben, Florian Hecht.
Es war das angekündigte Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Im Ziel nach 1250 Metern lag Friedrich dann gerade mal eine Armlänge vor seinem Dauerkonkurrenten im Viererbob. Ausschlaggebend für diesen Sieg am Königssee waren die sensationellen Startzeiten und ein zweiter Lauf, in dem der Olympiasieger die schwierigen Stellen an der Bahn hinunter zum Königssee alle genau getroffen hat. Endlich mal. Denn Johannes Lochner hatte im Vierer bisher gegen Friedrich auf seiner Heimbahn noch nie verloren. Diesmal war es aber soweit und das, obwohl Johannes Lochner nach dem ersten Durchgang noch ein paar Zentimeter in Führung war. Mit dem unglaublich spannenden Kampf um Platz 1 hatte der dritte deutsche Bob allerdings nichts zu tun. Nico Walter kam lediglich auf Platz 8.
Und bei den Frauen verpassten Laura Nolte und Erline Nolte ihren zweiten Saisonsieg. Knapp 0,03 Sekunden Rückstand hatten die beiden Noltes auf die zweimalige Olympiasiegerin Kelly Humphreys aus Kanada, die nach Streitereien mit dem Verband nun für die USA startet. Auf Rang 3 kam die WM-Zweite Stefanie Schneider mit Ann-Christine Strack. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka landete mit Anschieberin Kira Lipperheide auf Platz 6. Und jetzt geht's bei uns in die Halle. Eigentlich kann man ja sagen, so schlecht lief es dann am Ende doch nicht so für die deutschen Handballer mit Platz 5 bei der Europameisterschaft in den drei Ländern Norwegen, Schweden und Österreich. Die beiden Spiele, die das deutsche Team verloren hat, waren gegen Spanien und Kroatien, die beiden Mannschaften, die heute im Finale standen. Und dieses Finale war äußerst spannend. Von Beginn an ein enges Spiel, wie Thorsten vom Wege berichtet.
Spaniens Handballer haben es geschafft, sie stehen erneut auf dem europäischen Handballthron. 22:20 hieß es am Ende gegen Kroatien vor 17.800 Zuschauern in Stockholm. Hatten zunächst die Kroaten den besseren Start, aber Spanien ließ sich davon überhaupt nicht irritieren. Im Gegenteil, mit Eiseskälte kamen sie Tor um Tor heran, gingen mit 12:11 zur Pause in Führung und setzten sich ihrerseits auf 16:12 ab. Aber das reichte nicht, denn Kroatien kämpfte sich wie schon zuvor gegen Deutschland und Norwegen im Halbfinale erneut zurück, kam zum 20:20 Ausgleich, hatte dann aber nichts mehr zuzusetzen, sodass der Erfolg für die Iberer in Ordnung geht. Die werden zum zweiten Mal nach 2018 Europameister. Die Bronzemedaille hatten sich die Norweger gesichert. Deutschland beendet das Turnier auf Platz 5.
Spanien, also wohl das abgezockteste Team dieser Europameisterschaft. Insgesamt war es ein hochkarätiges Turnier. Es waren die Leistungen vor allen Dingen von Welthandballern wie dem kroatischen Kapitän Domagoj Duvnjak, der beim THW Kiel spielt, die das Publikum begeisterten. Duvnjak wurde auch zum wertvollsten Spieler dieses Turnieres gewählt. Sein Vereinskollege Henrik Pekler wurde als bester Abwehrspieler ausgezeichnet und er war auch der einzige DHB-Spieler, der ins All-Star-Team des Turniers berufen wurde. Ein anderer früherer Welthandballer ist der Isländer Ólafur Stefánsson, der in Deutschland unter anderem beim SC Magdeburg und den Rhein-Neckar-Löwen und auch in der spanischen Liga bei Ciudad Real unter Vertrag war. Er trainiert momentan eine Jugendmannschaft bei seinem Heimatverein Valur Reykjavik und versucht mit einer ganz anderen Herangehensweise nicht nur im Handball, sondern ganz generell Menschen für die Herausforderungen im Alltag zu motivieren. Ich habe ihn getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Meine erste Frage an ihn war, was macht er da eigentlich genau?
Ja, es ist so eine Fortsetzung von, was ich gemacht habe immer in meiner Karriere. Ist einfach, Leute zu motivieren, dass die an sich selbst glauben und sowas. Und jetzt tue ich das auf vielleicht eine seltsame Art, Ich tue es jetzt durch Musik, durch Geschichte, durch Mezzo-Meditation und durch die Kakaopflanze, was ein bisschen so mit Anandamid und Tryptophan zu tun hat und ist so ein bisschen so herzstimulierend und einfach um so auf sich selbst zu kommen. So. Wenn ein Ziel ist, dann ist es den Mensch oder die Kinder auch, und so ein bisschen von der Logik wegzukommen, um in das Spielerische mehr und mehr Selbstvertrauen dadurch, dass es nicht vielleicht, dass es mehr Magie gibt in unserer Realität, als wir denken. Ja. Und meistens ist es so, und auch in den Abenteuern, dass der Held auch seine Reise machen muss, um zu erfahren, dass der Schatz immer die ganze Zeit zu Hause war. Und das ist die Reise, in Anführungsstrichen, die ich versuche zu vermitteln.
Wenn ich diese Reise gemacht habe und zu einem Schluss komme, zu dem ich sonst nicht gekommen wäre, was ist das Ergebnis dann?
Das Ergebnis ist, dass du aufhörst mit Ergebnissen. Und das ist vielleicht was in unserer westlichen Kultur, das am schwierigsten ist, weil das völlig aufgeben, alle Ziele, alle Resultat, alle Logik, warum tue ich das und das und was für Ziel hat das und das. Weil wenn du aufgibst mit Ziele, dann kannst du vielleicht am Ende sehen.
Wenn Sportler aufhören, dann wird dir die Sinnfrage sehr häufig gestellt. Also jetzt habe ich jahrelang nichts anderes gemacht als Profisport. Und dann hört das auf und dann geraten ja sehr viele in die Sinnkrise. Haben Sie die eigentlich auch gehabt? Also die Frage nach dem, was kommt jetzt? Oder waren Sie dabei sehr klar?
Nee, ich weiß gar nicht, was ich nächsten Monat mache. Und das spornt mich an, weil erst wenn du mit Unsicherheit klarkommst, bist du wahrscheinlich endlich frei, ja? Weil unsere Angst liegt in unserer Illusion von Sicherheit. Weil am Ende gibt Gesellschaft uns keine Sicherheit, weil das ist eine riesen Illusion. Weil unsere Sicherheit liegt jenseits von Gesellschaft. Und Gesellschaft halt lebt von dieser Illusion. Ja. Und genau, und die Brücke von diesen Worten, die vielleicht unverständlich sind oder unklar sind, kommen auch von meiner Erfahrung als Sportler, wo ich erlebt habe, dass der beste Weg für einen Sportler, erfolgreich zu sein, ist aufzugeben. Oder das ist der Paradox des Sportes. Je egaler dir das ist, das Resultat, desto wahrscheinlicher ist es, dass du erfolgreich wirst. Weil der Sportler, wenn er zu fest wird oder es ist zu wichtig alles für ihn, dann hat er oft Probleme oder so.
Und dann fehlt die Leichtigkeit.
Dann verliert er die Leichtigkeit und die Entspannung, er trifft schlechtere Entscheidungen und sowas. Und ich glaube, das ist das Gleiche im Leben.
Also loslassen.
Loslassen, ja. Und halt, wie kann man den Erwachsenen dazu bringen, um loszulassen, ja.
Und die Kinder dazu bringen, erst gar nicht an so einem Ziel, sich krampfhaft festzuhalten?
Ja, einfach die Kinder, dass die Kinder Kinder bleiben, ja, und dass die mehr an sich trauen, dass die nicht das Ganze von den Eltern hier, dass die ein bisschen eine kleine Revolution in Schulen halt. Wir müssen mehr Balance finden zwischen das gemeinsame Wissen und das subjektive Wissen, weil das subjektive Wissen kriegt keinen Raum jetzt. Oder hat nie einen Raum gekriegt in unserem Schulsystem. Das ist Kreativität und sowas. Und wir sind so fest an das gemeinsame Wissen, dass die Kinder das gemeinsame Wissen wissen müssen, dass die nie wissen, wer die sind.
Es wäre ja denkbar, mit der Philosophie, von der Sie uns gerade einen Einblick gegeben haben, zusammen mit den außerordentlichen handballerischen Fähigkeiten, die Sie haben, aus Ihnen auch ein herausragender Trainer werden könnte.
Ja, natürlich. Das ist eigentlich, was ich suche. Ich suche den, das kann ich laut sagen, ich suche den magischen Lamp so für jede Person, sodass jede Person, Spieler oder andere Mensch, dass die dieses irgendwie nützen kann. Um
aus sich herausholen können?
Ja, einfach glücklicher zu fühlen.
In welcher Zeit, würden Sie sagen, in Ihrer sportlichen Karriere waren Sie zufrieden?
Es lief gut und in Retrospektive, ich bereue nur 2 Jahre in meiner Karriere. Und das hat nur mit mir zu tun. Und das waren die 2 Jahre in Mannheim mit den Löwen, ja. Wo ich zu viel mit Kopf war, nicht so lässig, wie ich immer war. Ich habe zu viel gedacht und so war zu steif, auch sowas. Aber man soll eigentlich nie was bereuen, weil es war, wie es war. Aber so, das sind die einzigen Jahre, wo ich denke, ja, da war ich nicht glücklich mit mir selbst.
Sagt der frühere Welthandballer Olavur Stefansson mit seinem Blick auf den Handball und auch die Frage der Motivation nicht nur im Sport. Jetzt schauen wir auf einen anderen Ausnahmesportler, und zwar den Radrennfahrer Roger Kluge. Der Berliner feierte in den beiden vergangenen Jahren jeweils den WM-Titel im Zweiermannschaftsfahren auf der Bahn. Damit gilt er gemeinsam mit seinem Partner Theo Reinhardt auch als Favorit für die Ende Februar in Berlin stattfindenden Weltmeisterschaften und natürlich auch für die Olympischen Spiele in Tokio. Aber er führt ein sportliches Doppelleben. Denn im Straßenradsport gilt er aktuell als einer der besten Sprintanbieter Fahrer der Welt und er kämpft für die Zukunft des kriselnden Bahnradsports. Bei der heute zu Ende gegangenen Tour Down Under in Australien ist er in die neue Saison gestartet. Holger Gerske hat dort mit ihm über die Probleme seines Sports gesprochen.
Es lief schon richtig gut für Roger Kluge. Im vergangenen Sommer eskortierte er seinen Kapitän im Lotto-Sodal-Team, den Australier Caleb Ewan, zu 3 Etappensiegen bei der Tour de France. Hier in Australien waren es auch schon wieder 3 Tagessiege. Die Tour de France, also einer der Saisonhöhepunkte auf der Straße, steht auch in diesem Jahr auf Roger Kluges Jahresplan. Direkt danach geht es zu den Olympischen Spielen nach Tokio wieder auf die Bahn.
Es wird eine höherwertigere Saison als letzte. Die letzte war schon erstklassig, eine super Straßensaison. Auch die WM, aber dieses Jahr wird es halt mit Olympia nochmal getoppt, das Ganze. Und die Heim-WM dazu, das ist immer schön zu Hause eine WM zu haben, passiert nicht so oft.
Und dennoch startete Roger Kluge in dieser Woche in Südaustralien in die Straßensaison und verzichtete dafür auf einen Einsatz beim Bahnrad-Weltcup-Finale in Kanada und auch auf das lukrative 6-Tage-Rennen in seiner Heimatstadt Berlin. Mit dieser Vita kann Roger Kluge wie kaum ein anderer auch 2 Welten des Sports vergleichen. Hier der hochprofessionelle Straßenradsport der Männer mit Markenteams, die zwischen 15 und 40 Millionen Euro pro Saison umsetzen. Und dort der klassische olympische Bahnradsport, in Deutschland sportlich erfolgreich, aber nur bedingt professionell.
Also klar, wenn man einfach aufs Geld mal guckt, was immer die große Rolle spielt, wie professionell man agieren kann, hängen wir im deutschen Bahnradsport sicherlich den anderen Nationen hinterher. Ich glaube schon, dass die Briten, die Australier deutlich mehr haben.
Dem deutschen Bahnradsport auf der Hochleistungssportebene stellt Roger Kluge trotzdem ein gutes Zeugnis aus. Den großen Unterschied zu Nationen wie Großbritannien oder Australien oder auch zum Straßenradsport sieht er in der Förderung des Nachwuchses und auf der Vereinsebene.
Ich glaube, man müsste wahrscheinlich nicht oben anfangen, sondern die Vereinsarbeit, dass einfach der Nachwuchs an sich in den letzten Jahren doch ein bisschen ausgestorben ist. Viele Rennen, kleine Rennen, lokale Rennen sind nun mal ausgefallen und es ist schwierig, Nachwuchs nach oben zu bringen. Und dann ist natürlich in dem Elitebereich, wo wir uns befinden, ist das der große Unterschied zu den anderen Nationen, wo es, glaube ich, einige mehr Jugend, Junioren hochkommen und viel größere Breite an Sportlern gibt.
Und in denen auch Bahnradsportler vereinfacht gesagt reich und berühmt werden können. Gerade von den Ausdauerfahrern, also jenen aus dem Bahnvierer, erwartet oder befürchtet auch Roger Kluge nach Olympia den Wechsel auf die Seite des Sports, in der das Geld fließt.
Sie wollen natürlich alle Profi werden aktuell, weil die Bahn nicht interessant genug ist, wie es vor 20 Jahren war, wo wir Olympiasieger geworden sind und vielleicht noch viel mehr auf die Bahn wollten. Und über die Bahn, so wie ich es auch gemacht habe, vielleicht zum Straßenprofi geworden sind oder gereift sind.
Gerade die vergangenen Monate mit der kräftezehrenden Olympia-Qualifikation, mit den Weltcups auf 4 Kontinenten und wochenlangen Trainingslagern auf der Bahn haben gezehrt.
Das war für die Jungs auch nicht leicht einfach. Also so viel Reisen, so viel Training und bis jetzt haben sie alles ganz gut gemeistert, aber ich weiß natürlich, dass es nicht leicht war. Und jetzt mit Tokio halt nochmal ein Ziel kommt, wo sie alle dran festbeißen und die Opfer bringen halt, viel unterwegs zu sein, viel zu trainieren, viele Radrennen zu machen. Aber irgendwann ist auch mal Schluss und dann gehen die halt auch mental kaputt oder brauchen halt doch mal ein bisschen Pause.
Gefordert ist der Weltverband UCI, der tatsächlich eine Reform des Bahnradsportkalenders anstrebt, um ihn zum einen zu entzerren und zum anderen mit gemeinsamen Bahn- und Straßenveranstaltungen attraktiver zu machen für Straßenprofis und deren Teams. So werden die Europameisterschaften 2021 und 2022 sowie die Weltmeisterschaften 2023 für beide Sparten zur selben Zeit am gleichen Ort stattfinden. Zunächst aber gibt es in 5 Wochen in Berlin erstmals seit 16 Jahren wieder eine Bahnrad-WM in Deutschland. Im Velodrom an der Landsberger Allee, in dem gerade jeden Abend 10.000 Zuschauer das 6-Tage-Rennen verfolgen, tun sich die Veranstalter unglaublich schwer, diese WM standesgemäß vor vollen Rängen auszurichten. Roger Kluge erinnert sich mit Kopfschütteln an die leeren Ränge bei den Europameisterschaften 2017 und einem Weltcup 2018.
Richtig, da war es noch ein bisschen mager, sagen wir es mal so. Ja, ich erwarte jetzt nicht am Donnerstag und Freitag volles Haus, weil klar, die Leute müssen noch arbeiten. Wäre trotzdem schön, wenn sie kommen, weil es geht ja nicht so lange wie beim 6-Tage-Rennen. Also wenn sie es trotzdem nach der Arbeit schaffen, ins Stadion zu kommen und den Vierer anzugucken, der hoffentlich einen neuen Rekord fährt, also die definitiv auch Schritte machen und auf einem sehr guten Weg sind, vielleicht für eine Überraschung zu sorgen mit einer Heim-WM.
Die er selbst als zweier Mannschaftsweltmeister 2018 und 2019 mit seinem Partner Theo Reinhardt mit dem höchstmöglichen Ziel angeht.
Ja, logisch. Wir wollen wieder gewinnen. Es wäre historisch. Dreimal in Folge, das hat bis jetzt keiner. Von daher ist es schon ein kleines Ziel oder speziell bei der Heim-WM natürlich gut auszusehen und mit Medaillen zu glänzen, im besten Fall mit Gold.
Das gilt auch für die Olympischen Spiele in Tokio. Und danach heißt es auch für ihn erstmal auf Wiedersehen Bahnradsport, Ende des sportlichen Doppellebens.
Berichtet Holger Gerske. Und im Abendspiel der Fußball-Bundesliga führt immer noch Bayer Leverkusen mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf durch den Treffer von Kai Havertz in der 40. Minute. Knapp 300 Delegierte waren heute in Saarbrücken der Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung beim Landessportverband für das Saarland gefolgt. Auf dem Programm stand die Umsetzung neuer Strukturen für den Landesverband. Gewählt wurde ein 9-köpfiger ehrenamtlicher Aufsichtsrat und ein Präsident und eine Vizepräsidentin. Die personelle Neuausstellung war notwendig geworden, nachdem sich beim Landessportverband ein Millionendefizit aufgetan hatte. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein und ermittelte gegen die Präsidiumsmitglieder wegen Untreue und stellten das Verfahren gegen die Zahlung hoher Geldsummen ein. Aus Saarbrücken berichtet Tonja Koch.
Ein Bergsteiger und eine Breitensportlerin mit Schwerpunkt Leichtathletik werden künftig den Landessportverband im Saarland führen. Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Delegierten für den Unternehmer Heinz König und für Margit Jungmann, die Vorsitzende des Weltverbandes der Leichtathletik Senioren. Ihre Aufgabe wird es nun sein, den LSVS wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen.
Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, wieder die Stärke des Sportes herauszuarbeiten, die Gemeinsamkeit, dass wir wieder eine positive Stimmung bekommen in unserem Verband innerhalb der Sportarten.
Ich bin einfach angetreten, weil mir am Saarsport liegt und weil ich eine Vorstellung darüber habe, wie wir damit umgehen sollten.
Als erstes auf der Agenda steht die Bestellung zweier hauptamtlicher Vorstände, die das operative Geschäft des Verbandes führen sollen. Diese Struktur soll künftig sicherstellen, dass wirtschaftliche Erfordernisse mit sportfachlichen Notwendigkeiten in Einklang gebracht werden. Denn von wirtschaftlicher Kompetenz besaßen die früheren ehrenamtlich tätigen Präsidiumsmitglieder, die Millionen hin und her schoben, ganz offensichtlich zu wenig. Noch im Frühjahr des vergangenen Jahres galt der LSVS als Sanierungsfall. Daran erinnerte heute Adrian Zöhler, der amtierende Präsident des Übergangspräsidiums.
Im Mai letzten Jahres konnten wir einen lebensnotwendigen Kredit über 13,9 Millionen Euro von der Bank erhalten. Dieser Kredit war kein Selbstläufer.
Zähe Verhandlungen und harte Einschnitte waren nötig, um die Zahlungsfähigkeit der Sportorganisation zu gewährleisten. Der Verband musste sich von fast der Hälfte seiner Mitarbeiter trennen und mit Beginn dieses Jahres hat er auch interne Organisationsabläufe neu gefasst. Die bislang existierenden Geschäftsstellen, von denen die jeweiligen Fachverbände entweder allein oder in Gruppen unterstützt wurden, hat der LSVS aufgelöst, um Geld und Personal zu sparen. Es wurde eine Anlaufstelle geschaffen, die sich von Aerobic bis Wasserball um alles kümmern soll. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres zeichnete sich jedoch ab, dass nicht alle Sportfachverbände dieses Konzept mittragen. Sie gingen deshalb zu Hunderten auf die Straße. Der LSVS blieb jedoch dabei und so ist auch der Ärger über die Leistungskürzungen und den damit einhergehenden Kompetenzverlust in sportfachlichen Fragen geblieben. Monika Schwarz, Vizepräsidentin des Saarländischen Leichtathletikbundes.
Im Deutschen Leichtathletikverband sind wir jetzt der erste und einzige Landesleichtathletikverband, der keine Geschäftsstelle hat. Das ist ein absolutes Unding für den deutschen Verband. Die brauchen Ansprechpartner.
Eine Grundform an Organisation, ausgerichtet auf die spezifischen Erfordernisse der jeweiligen Sportart, müsse gewährleistet sein, betont Schwarz.
Wir befürchten, und das ist wirklich berechtigte Furcht, dass wir den Status als Bundesstützpunkt Leichtathletik verlieren werden.
Anfang Februar werden die Leichtathleten entscheiden, ob sie sich mit einer eigenen Geschäftsstelle neu aufstellen und damit dem Beispiel der Tischtennisspieler folgen. Werner Laub, Präsident des Saarländischen Tischtennisbundes.
Wir haben natürlich gerade im Spitzensport einen Status erreicht, wo wir auch jetzt an Olympia denken, mit Patrick Franziska. Und deshalb war auch im Präsidium relativ schnell klar, dass wir eine eigene Geschäftsstelle machen, die lebensnotwendige Kernfunktion des Verbandes sicherstellen.
Sehr bald werden sich Aufsichtsrat und Vorstände des LSVS auch darum kümmern müssen, gegenüber ihren ehemaligen Präsidiumsmitgliedern Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Strafrechtlich ist die Sache ausgestanden. Gegen die Zahlung hoher Geldsummen, jeweils zwischen 15 und 100.000 Euro, hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen eine Reihe ehemaliger Sportfunktionäre eingestellt. Aber der LSVS hat als Körperschaft des öffentlichen Rechts nichts zu verschenken und wird seine finanziellen Ansprüche gegenüber den Betroffenen geltend machen müssen.
Tonja Koch berichtete. Und inzwischen ist den Leverkusen das 2:0 gefallen. Lars Bender traf in der 79. Minute. Die Deutsche Fußballliga plant, die Altersgrenze im Profibereich herabzusetzen. Aktuell sieht die Regelung vor, dass Spieler bei ihrem Liga-Debüt das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen oder zum jüngeren Jahrgang der U19 zählen. Um das zu ändern, müssten die 36 Erst- und Zweitligisten dies auf der nächsten Tagung Ende März beschließen. Das Thema berührt nicht nur den Fußball. Wir haben mit der Sportpsychologin Babette Lobinger vor der Deutschen Sporthochschule darüber gesprochen und sie zunächst gefragt, ob und wie problematisch es ist, wenn diese jungen Talente schon so früh auf der großen Bühne zum Einsatz kommen.
Also zunächst mal finde ich es sehr schön, dass man sich Gedanken drum macht, wann man Menschen in so ein Setting bringt, sagen wir, wo man Leistung bringen muss unter hohen Druckbedingungen. Ja? Und das chronologische Alter ist dafür ein relativer Prädiktor, sondern ich könnte ja fragen, so ähnlich wie in der Schule, da gibt es auch mal Menschen, die sind ein Stück weiter, dann überspringen die eine Klasse oder wir haben so Normen wie für den Führerschein oder wann darf man wählen gehen, wo das chronologische Alter als Index genommen wird, aber das kann man ja durchaus diskutieren, ja, weil der eine sich schneller entwickelt, der andere entwickelt sich ein bisschen langsamer und die Bereitschaft ist immer eine relative, also erstmal schön, dass man sich darüber Gedanken macht, ob da jemand vorbereitet ist, so würde ich das umformulieren, ist da jemand so weit, diesem Druck standhalten zu können? Und das ist nicht nur eine Frage von Persönlichkeit, sondern zum Beispiel auch eine Frage, wie der bisherige Entwicklungsverlauf aussah. Ja, also hat der genug Umfeld, hat er genug Vorbereitung, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein?
Wenn es nicht nur eine Frage der Persönlichkeit ist, was man ja sehr schnell annehmen könnte und sagen könnte, okay, der eine ist so gestrickt, der andere ist so gestrickt, dann wäre ja die Frage, was müsste in der Zeit bis zu dem Einsatz auf großer Bühne passiert sein, damit die Person dann auch bereit ist?
Also mit 17 Jahren im Profifußball hat man heute in der Regel mindestens 7 Jahre, wenn nicht sogar mehr, systematisches Training hinter sich, ja. Es gibt Nachwuchsleistungszentren, die haben schon eine U10 beispielsweise und bieten auch was für Bambinis an. Und selbst wenn Nachwuchsleistungszentren beispielsweise erst mit 12 sich für ein Talent entscheiden, dann hat dieses Kind natürlich in den meisten Fällen vorher schon Sport getrieben. Das ist dann noch spielerischer, aber so rein physiologisch ist das ja in der Regel so, dass man dieser Belastung gewachsen ist. Und das zeigt sich ja auch, dass im Vergleich zu, ich sag mal, von vor 15 Jahren, die Spieler heute mit 17 Jahren körperlich, technisch, taktisch ein Stück weiterentwickelt sind und viel kompletter.
Physiologisch sind sie also schon vorbereitet, weil der Weg dahin auch schon entsprechend war. Wie ist es denn psychologisch?
Glücklicherweise ist es so, dass man sich gerade in den letzten Jahren sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, diese Talente auch psychologisch zu begleiten. Das war anfangs von DFL und DFB organisiert, vorrangig über Honorartätigkeiten oder psychologische Angebote vielleicht. Aber seit dem April 2018 ist es so, dass Psychologen verbindlich auch die Nachwuchsleistungszentren begleiten in der ersten und zweiten Liga. Und man weiß, dass es wichtig ist, eben Talente auch im psychologischen Bereich zu begleiten. Von daher bin ich schon ganz optimistisch, dass man eben auch dieses mentale Handwerkszeug lernt. Also wie gehe ich mit Stress um? Und auch dafür gesorgt wird, dass es ein entsprechendes Umfeld gibt, in dem sich ein Talent entwickeln kann.
Also die haben im Grunde schon so viele Stationen vorab gehabt in diesen Nachwuchsleistungszentren oder anderen vergleichbaren Einrichtungen, wo es immer wieder Auslese gab, wo sie sich immer wieder neu beweisen mussten und wo sie Stück für Stück an diese Drucksituation herangeführt worden sind, dass das jetzt nicht also auf sie einbricht.
Nee, ich glaube, der Schritt ist da nicht mehr so weit. Es gibt zum Beispiel für die A-Jugendlichen auch internationale Vergleiche. Die sind die große Bühne eigentlich gewöhnt. Das schließt ja nicht aus, dass der Druck natürlich auch nochmal stärker wird. Auch der Konkurrenzdruck, der Umgang mit den Medien, auf einmal in der Öffentlichkeit zu stehen. Also sieht man jetzt sehr gut, was in Dortmund los ist, eben bei Haaland, und was dann auf so einen relativ jungen Menschen, ist der 19, und hat auch schon einiges an internationalen Meisterschaften gespielt, auch für die Jugendmannschaften und ähnliches. Aber trotzdem ist es nochmal ein Schritt mehr und auf den muss man auch vorbereitet werden. Und man muss nicht nur vorbereitet werden, sondern im Prozess eben auch begleitet werden. Das kann so ein Verein leisten und die machen das auch verantwortungsbewusst. Aber ich würde trotzdem jedem individuell raten, sich darüber Gedanken zu machen, ob er noch einen Coach an seine Seite stellt, ja, der eben nicht im System ist, sondern individuell das nochmal begleitet, mit dem man sich austauschen kann, von Medientraining über ja, Organisation im Umfeld, aber eben auch Umgang mit Druck, die Fähigkeit zu regenerieren, sich Auszeiten zu nehmen. Das gehört alles zu einem professionellen Auftreten dazu.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über junge Athleten, die auf ihrem Weg dahin zur Professionalität schon so gut vorbereitet worden sind, dass sie dann möglicherweise psychologisch ganz gut damit klarkommen. Aber fehlt denen in ihrer Jugend nicht ein gewisser Freiraum dann auch?
Wir sprechen ja hier von Talenten und Talent gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Also man kann musikalisch hochbegabt sein, man kann künstlerisch hochbegabt sein und dann ist schon immer die Frage vielleicht auch, wie viel Kindheit und spielerische Entwicklung bleibt und wie früh muss ich mir Gedanken darüber machen, nicht was zu tun, worin ich aufgehe und was Spaß macht, sondern etwas zu tun, womit ich dann Geld verdiene und mich versorge und vielleicht auch andere versorge. Das kann im Idealfall zusammenliegen. Ja, dann habe ich das Glück, etwas zu machen, worin ich aufgehe und verdiene damit Geld. Aber man gerät natürlich dann auch leicht in die Mühlen der Branche und das ist schon etwas, wo man darauf vorbereitet sein muss. Und vielleicht muss man dann auch so fair sein und sagen, nee, wir müssen auch mit dem Regelwerk im Sport bestimmte Grenzen setzen. Das trifft für andere Bereiche ja auch zu, zum Beispiel für Gewichtsklassen, wo wir sagen, wir wollen nicht, dass Leute sich runterhungern, um bessere Leistung zu bringen. Also müssen wir entsprechende Regularien erlassen und formulieren, damit wir nicht Athleten mit Untergewicht haben, die sich selbst in Gefahr bringen. Und so kann man bei aller Individualisierung eben auch darüber nachdenken, ob es dann irgendwo auch zu früh ist. Denn dann zieht man vielleicht nicht nur Talente aus der U17 hoch, sondern demnächst vielleicht auch aus der U15. Dann sind die Entwicklungsprozesse noch nicht so abgeschlossen, wie wir uns das wünschen würden. Also das ist ja eine Kettenreaktion, die da angestoßen wird.
Von Seiten der Vereine wird natürlich dann schnell argumentiert, naja, international stellen wir uns eben schlechter, wenn wir weiter an diesen Schutzmechanismen, also an der Altersgrenze festhalten, weil dann wird das Talent eben von einem ausländischen Mitbewerber frühzeitig verpflichtet und ist für mich erstmal nicht mehr greifbar.
Ja, so ein bisschen diese, die anderen sind uns einen Schritt voraus. Diskussion hatten wir ja auch bei der Schule und bei PISA und unser Abitur muss verkürzt werden. Und jetzt kann man auch nochmal kritisch hingucken, passt das eigentlich zu uns und rudert schon wieder zurück. Also davor würde ich immer warnen, dass der Blick ins Ausland immer einer ist, den man unreflektiert tun sollte und dann Regularien von dort übernehmen sollte. Ich glaube, wir sollten uns selber damit stark machen, dass wir unseren Talenten eine verantwortungsbewusste Ausbildung gewähren. Und das ist zum Beispiel auch eine duale Karriere. Also es ist ja nicht so, dass aus jedem 17-Jährigen mal ein, ich habe ausgesorgt, 35-Jähriger Fußballprofi wird, ja, sondern es ist ein schnelllebiges Geschäft. Es gibt einen frühen Erfolg, aber der ist noch nicht mal immer ein Segen für die Leute. Wir könnten viele Geschichten erzählen von Talenten, die früh verheizt worden sind und dann aus dem System gefallen ist. An die erinnert sich dann nur nicht immer jeder. Und das Argument, das kann ich natürlich nachvollziehen, das Gejammere, die sind uns voraus. Aber ich finde, man kann immer mehr sehr reflektierte junge Fußballer auch davon überzeugen, dass es nicht nur darum geht, den lukrativsten Vertrag für die nächsten anderthalb Jahre meines Lebens klarzumachen, sondern dass ich auch eine Perspektive, eine langfristige haben möchte. Und dann gewinnen eben auch Vereine wieder an Attraktivität, die genau sowas auch bieten können.
Die Sportpsychologin Babette Lobinger zur Debatte um Altersgrenzen im Profifußball und generell im Sport. Und mittlerweile steht es im Abendspiel zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf 3:0. Lucas Alario hat in der 89. Minute einen Foulelfmeter verwandelt. Morgen am Holocaust-Gedenktag wird an die Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren erinnert. Wir tun das hier an der Stelle mit dem Blick, wie und unter welchen Bedingungen Fußball in Konzentrationslagern und auch im Ghetto in Theresienstadt gespielt wurde. Besprochen habe ich das vor der Sendung mit dem Historiker Stefan Zwicker, der das Buch Fußball unterm gelben Stern geschrieben hat. Und meine Frage an ihn: Wie hat der Fußball an diesen furchtbaren Orten stattgefunden und mit welchem Zweck?
In Konzentrationslagern wurde Sport zu zwei Zwecken genutzt. Es gab den Sport sozusagen als Belohnung, wenn die Menschen, die dort zwangsweise unter unmenschlichen Bedingungen zusammengepfercht waren, ihre Arbeitspflicht in Anführungszeichen erfüllt hatten, durften sie an Wochenenden Sport treiben. Wir haben solche Beispiele, zum Beispiel aus Buchenwald. Es gibt auch Berichte aus Auschwitz, dass dort Fußball gespielt wurde, allerdings unter sehr unmenschlichen und grausamen Bedingungen, dass sogenannte Kapos, die dann natürlich besser ernährt waren als ihre Gegner, gegen Häftlinge gespielt haben oder teilweise auch Kapos zusammen mit SS-Bewachern.
Wir sollten Kapos an der Stelle nochmal kurz erklären.
Also Kapos waren Häftlinge, die Privilegien hatten und dann auch gewisse Wachfunktionen gegenüber ihren Mithäftlingen ausüben konnten. Und es waren oft Kriminelle, die also diese Stellung natürlich dann skrupellos ausgenutzt haben. Solche Leute gab es in Theresienstadt eher nicht. Und in Theresienstadt war auch der Fußball eine vollkommen andere Sache, weil wir haben in Theresienstadt das, was wir in anderen Lagern nicht hatten. Nämlich es gab dort die sogenannte jüdische Selbstverwaltung, die eine Art Zivilleben oder Kulturleben organisierte. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch diese Fußballliga zu sehen, die also 2 Jahre lang ab 1943 bis Herbst 1944 existierte und wo Fußball auf sehr hohem Niveau gespielt wurde. Also es spielten dort einige ehemalige Nationalspieler aus der Tschechoslowakei oder Österreich. Theresienstadt war oder ist ja eine ehemalige Garnisonsstadt. Also die Menschen wurden dort eingepfercht, muss man sagen, in ehemaligen Kasernengebäuden. Und gespielt wurde auf den Innenhöfen dieser Kasernengebäude. Also das war deswegen auch ein verkleinertes Spielfeld. Es war ein Lehmboden und gespielt wurde 7 gegen 7, Spielzeit insgesamt 1 Stunde. Und diese Spiele waren auch sehr, sehr gut besucht. Also es gibt Berichte, dass 3.000 bis 4.000 Zuschauer manchen Spielen zuschauten.
Wie müssen wir uns denn den Spielbetrieb dort vorstellen?
Es gab ähnlich wie in einer normalen Liga eben Mannschaften. Die waren entweder nach den Arbeitsbereichen eingeteilt. Also es gab die Gärtner, es gab die Fleischer, es gab die Kleiderkammer. Alles natürlich, weil ihr Lagersprache Deutsch war, alles auch in der deutschen Bezeichnung, auch wenn ein Großteil der Spieler tschechische Muttersprache war, aber die natürlich auch normalerweise alle Deutsch konnten. Und es gab Mannschaften, die waren nach der Herkunft, also es gab ein FC Wien zum Beispiel oder auch Fortuna Köln gab es, also die nach der Herkunft der Spieler oder einem Großteil der Spieler benannt waren. Natürlich waren diejenigen, die zum Beispiel die Fleischer waren, immer die, die am fittesten waren sozusagen, weil sie die beste Lebensmittelversorgung genossen, weil sie eben an der Quelle saßen. Also in dieser Art war der Spielbetrieb eingeteilt. Es wurden aber teilweise auch Mannschaften, mussten umorganisiert werden, weil ein Großteil der Mannschaft schlicht und ergreifend deportiert worden war. Und was mit denen passiert war, wussten die zurückgebliebenen Menschen im Lager nicht. Aber dass denen nichts Gutes widerfahren war, war auf jeden Fall klar. Deswegen gab es da auch einen ständigen Wechsel innerhalb der Teams. Anfang jeder Woche konnten dann die Mannschaften, deren Mitspieler in der vorigen Woche deportiert worden waren, ihre Mannschaften auffüllen. Und es gab eine sogenannte Ligakommission, die hat dann genau aufgeschrieben, Mannschaft Gärtner, da wurden zwei deportiert. Also dürft ihr jetzt zwei neue Spieler sozusagen in eure Liste aufnehmen.
Welche Funktionen hatten denn diese Fußballspiele für die Insassen?
Für die Insassen waren sie sehr, sehr wichtig. Es wird immer wieder berichtet, dass sowohl von denen, die mitgespielt haben, als auch denen, die zugeschaut haben, dass das eine kurze Flucht in ein normales Leben war, das Leben, das sie vor ihrer Deportation geführt hatten. Also ich zitiere jetzt sinngemäß hier einen ehemaligen tschechoslowakischen Nationalspieler Paul Mahrer, der überlebt hat, der dann später noch in Amerika lebt und dort 1985 gestorben ist. Er sagte, in diesen Zeiten, wo man jederzeit wusste, man kann deportiert werden, auch wenn man nicht genau wusste, was einen erwartet, war dieser Fußball eine Rückkehr in das normale Leben. Man mag für zumindest diese Zeit des Spiels keine Nummer mehr, die jederzeit ausradiert werden konnte, sondern man war wieder ein Mensch, der sich ausleben konnte und das machen konnte, was er am liebsten tat, nämlich Fußball spielen.
Welche Funktion hatte denn dieser Fußball, der auf der einen Seite in dem Lager Theresienstadt, aber auch in den Konzentrationslagern gespielt wurde, für die Nationalsozialisten?
Es wird oft als Propagandamittel dargestellt. Also dass gesagt wird, die Nazis lassen da Leute Fußball spielen, das wird gefilmt und dann zeigen wir der Menschheit draußen, wie human doch wir Nationalsozialisten sind. Auch wenn es den Versuch gab, den Fußball eben durch diese Filmaufnahmen propagandistisch auszunutzen, muss man ihn stark unterscheiden von diesem Fußball, wie er in den Vernichtungslagern zum Gaudium der SS-Bewacher stattfand. Aber das lässt sich sowohl von der Zeit her als auch von der Intensität und auch von der Qualität des Sports in keiner Weise vergleichen.
Insofern, als dass das eine eben noch ein echter Wettkampf war und das andere eigentlich eher ein Spiel um das eigene Leben?
Es gibt zum Beispiel aus Auschwitz berichtet, dass wenn die Gegner, also die Gefangenen, so gut gespielt hatten, dass der Capo sich möglicherweise an ihnen rächen konnte, indem er sie auf irgendeine Weise in den Tod schickte. Sowas gab es in Theresienstadt nicht, weil Theresienstadt war der Fußball eben eine interne Sache der Gefangenen. Allein Fußballspieler zu sein, bedeutet aber noch keinen Schutz, zum Beispiel vor Deportation.
Der Historiker Stefan Zwicker zum Fußball in Theresienstadt und in den Vernichtungslagern. DFB-Präsident Fritz Keller hat anlässlich des morgigen Gedenktages die Verantwortung des Fußballs benannt. Dieser habe sich mitschuldig gemacht, sagte er. Und in unserem Interview der Woche hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein mit Blick auf den Fußball gesagt:
Aus meiner Sicht kann es gar nicht genug Antisemitismusbeauftragte geben. Ich begrüße sehr, dass auch die evangelische Kirche einen Beauftragten benannt hat, würde mir sehr wünschen, dass auch der Deutsche Fußballbund einen Beauftragten ernennen würde, denn was jeden Samstag in den Fußballstadien los ist, das sollten wir nicht akzeptieren und wir sollten die Organisation aus sich selbst heraus ermutigen, diese Dinge anzugehen.
Ob der DFB einen solchen Beauftragten einsetzen wird, das haben wir den DFB gestern gefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Der Holocaust-Gedenktag ist auch Thema bei uns im Sportgespräch um 23.30 Uhr mit Alon Meyer, dem Vorsitzenden von Maccabi Deutschland, mit der Fragestellung, wie geht der Sport mit Antisemitismus um? Und jetzt schauen wir nochmal auf das aktuelle Fußballgeschehen Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf, der Spielbericht von Marc Eschweiler.
Es war eine intensive, hochspannende Partie, vor allem in der zweiten Halbzeit am Ende mit einem klaren Ergebnis für Bayer Leverkusen. Nach einem 3:0 sah es aber lange Zeit nicht aus, denn Leverkusen viel zu fahrlässig im Umgang mit den eigenen Torchancen. Der tabellenletzte Düsseldorf war zwischenzeitlich nah dran am Ausgleich, aber auch da fehlte die nötige Konsequenz im Torabschluss. Und am Ende waren es dann Lars Bender und Lucas Alario per Foul-Elfmeter, die mit Last-Minute-Toren auf 3:0 stellten für Leverkusen. In der ersten Halbzeit hatte Nationalspieler Kai Havertz getroffen zur Pausenführung für Leverkusen. In der zweiten Hälfte war es dann lange eine ausgeglichene Partie. mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Am Ende triumphiert Leverkusen 3:0.
Berichtet Marc Eschweiler zum Abschluss dieser Sendung. Und das war Sport am Sonntag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Mein Name ist Jessica Sturmberg.